Ja, herzlich willkommen, Ostern 2018. Herzlich willkommen unter Gottes Wort, für jeden, der da ist. Gott ist ein Gott, der Fragen beantwortet, die du hast, die wir haben. Fragen an unser Leben, Fragen an Menschen, Fragen an ihn, Fragen an uns. Und wie gesagt, Gott ist in der Lage, diese Frage zu beantworten. Die Menschen damals, als Jesus gestorben ist, die 12, hatten auch viele Fragen. Sie hatten manches nicht verstanden, waren entsetzt, waren enttäuscht, waren traurig gewesen, haben ihn verraten, haben ihn verleugnet, sind weggelaufen. Und das ging ein paar Tage und dann hat sich da das ganze Bild gewandelt und das ist dieses Bild vom leeren Grab, dieser Stein, der weggerollt ist. Und ich möchte heute ein paar Gedanken weitergeben unter diesem Aspekt Osterglaube. Jeder hat ja auch seinen Glauben. Mir sind Menschen begegnet, die sich so ihren eigenen Glauben zimmern, ihren eigenen Gott herstellen. Ich erwähnte mal den Bibelbastelbogen, wo man also seine Seiten rausreißen kann, die einem nicht gefallen aus der Bibel und so. In dieser Zeit leben wir. Und da hinein die Frage, der Gedanke an den sogenannten Osterglauben. Und ich möchte da ein paar Beispiele uns zeigen, uns mit hineinnehmen, diese Geschichte. Wir hatten da schon was gehört. Und möchte diesen Text lesen, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche. Der erste Tag der Woche ist der Sonntag, der siebte Tag der Woche ist der Samstag. 6 Tage hat Gott geruht, 7. Tag war Sabbat, Sonntag erster Tag. An diesem ersten Tag der Woche erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten, also den 12, beziehungsweise den 11, wie wir gleich lesen werden. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Sie glaubten es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Das sind die sogenannten Emmaus-Jünger in Lukas 24, kann man das nachlesen, die Geschichte, diesen 2, wo Jesus ihnen begegnet und es heißt dann, die Augen wurden ihnen gehalten, die haben ihn nicht erkannt, später wurde es dann klar. Hier geht es dann so weiter und die, also die beiden gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Das ist aus Markus Kapitel 16, die Verse 9 bis 14. Und da taucht ganz oft das Wort Glaube auf, aber eher auch Unglaube. Unglaube. Ich gehe nochmal zurück. Also diese Maria Magdalena, die war Zeuge dieser Auferstehung, die hat es so gesehen und die geht dann hin und verkündet es den anderen und man glaubt ihr nicht. Das war der Osterglaube, da war gar keiner da. Man glaubte nicht. Und dann hat sich Jesus diesen 2 Emmaus-Jüngern offenbart, die gingen dann auch hin, diese beiden haben auch erzählt, hey, wir haben den Auferstanden gesehen, aber auch denen glaubten sie nicht. Das war der Osterglaube, da war gar keiner da. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, wir wissen, Thomas, der Zweifler, war nicht dabei, die 11, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, also nicht geglaubt, Unglaube, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Scheinbar ist es nicht selbstverständlich, wenn ein großes Wunder geschieht und Auferstehung ist ein gewaltiges Wunder, dass man automatisch glaubt. Und auch am ersten Tag der Woche damals und auch am heutigen Ostersonntag scheint es nicht selbstverständlich, dass wir Menschen sind, die diesen Glauben haben. Und diese Tatsache, dass die 12 nicht geglaubt haben, das waren ja keine Atheisten. Das waren Menschen, die mit Jesus gelebt hatten, rund um die Uhr. Das ist, was wir uns vielleicht wünschen, was wir uns erträumen würden, so mal 24 Stunden live mit ihm zu leben. Die waren ständig dabei, rund um die Uhr, Woche für Woche, Monat für Monat, etwa 3 Jahre lang. Die haben die Zeichen und Wunder gesehen. Die haben selber Wunder getan. Der hat sie ausgesandt, weckt Tote auf, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, haben die alles gemacht. Und als sie gejubelt hatten, dass sogar die Dämonen ihnen untertan sind, da sagt Jesus, ja, ist schon gut, aber da gibt es noch was Größeres. Freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind. Freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens, im Himmel angeschrieben sind. Ja, herzlich willkommen. Ostern 2018. Herzlich willkommen unter Gottes Wort. Jeden, der da ist. Gott ist ein Gott, der Fragen beantwortet, die du hast, die wir haben. Fragen an unser Leben, Fragen an Menschen, Fragen an ihn, Fragen an uns. Und wie gesagt, Gott ist in der Lage, diese Frage zu beantworten. Die Menschen damals, als Jesus gestorben ist, die 12 hatten auch viele Fragen. Sie hatten manches nicht verstanden, waren entsetzt, waren enttäuscht, waren traurig gewesen, haben ihn verraten, haben ihn verleugnet, sind weggelaufen. Und es ging ein paar Tage und dann hat sich da das ganze Bild gewandelt und das ist dieses Bild vom leeren Grab, dieser Stein, der weggerollt ist. Und ich möchte heute ein paar Gedanken weitergeben unter diesem Aspekt Osterglaube. Jeder hat ja auch seinen Glauben. Mir sind Menschen begegnet, die sich so ihren eigenen Glauben zimmern, ihren eigenen Gott herstellen. Ich erwähnte mal den Bibelbastelbogen, wo man also seine Seiten rausreißen kann, die einem nicht gefallen aus der Bibel und so. In dieser Zeit leben wir. Und da hinein die Frage, der Gedanke an den sogenannten Osterglauben. Und ich möchte da ein paar Beispiele uns zeigen, uns mit hineinnehmen, diese Geschichte. Wir hatten da schon was gehört. Und möchte diesen Text lesen, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche. Der erste Tag der Woche ist der Sonntag, der siebte Tag der Woche ist der Samstag. 6 Tage hat Gott geruht, 7. Tag war Sabbat, Sonntag erster Tag. An diesem ersten Tag der Woche erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten, also den 12, beziehungsweise den 11, wie wir gleich lesen werden. Als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Sie glaubten es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Das sind die sogenannten Emmaus-Jünger in Lukas 24. Kann man das nachlesen, die Geschichte, diesen 2, wo Jesus ihnen begegnet. Und es heißt dann, die Augen wurden ihnen gehalten, die haben ihn nicht erkannt. Später wurde es dann klar. Hier geht es dann so weiter. Und die beiden gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Das ist aus Markus Kapitel 16, die Verse 9 bis 14. Und da taucht ganz oft das Wort Glaube auf, aber eher auch Unglaube. Unglaube. Ich gehe nochmal zurück. Also diese Maria Magdalena, die war Zeuge dieser Auferstehung, die hat es so gesehen und die geht dann hin und verkündet es den anderen und man glaubt ihr nicht. Das war der Osterglaube, da war gar keiner da. Man glaubte nicht. Und dann hat sich Jesus diesen 2 Emmaus-Jüngern offenbart, die gingen dann auch hin, diese beiden haben auch erzählt, hey, wir haben den Auferstandenen gesehen, aber auch denen glaubten sie nicht. Das war der Osterglaube, da war gar keiner da. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, wir wissen, Thomas, der Zweifler, war nicht dabei, die 11, offenbarte er sich ihnen, schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, also nicht geglaubt, Unglaube, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Scheinbar ist es nicht selbstverständlich, wenn ein großes Wunder geschieht und Auferstehung ist ein gewaltiges Wunder, dass man automatisch glaubt. Und auch am ersten Tag der Woche damals und auch am heutigen Ostersonntag scheint es nicht selbstverständlich, dass wir Menschen sind, die diesen Glauben haben. Und diese Tatsache, dass die 12 nicht geglaubt haben, das waren ja keine Atheisten. Es waren Menschen, die mit Jesus gelebt hatten, rund um die Uhr. Das ist, was wir uns vielleicht wünschen, was wir uns erträumen würden, so mal 24 Stunden live mit ihm zu leben. Die waren ständig dabei, rund um die Uhr, Woche für Woche, Monat für Monat, etwa 3 Jahre lang. Die haben die Zeichen und Wunder gesehen. Die haben selber Wunder getan. Der hat sie ausgesandt, weckt Tote auf, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, haben die alles gemacht. Und als sie gejubelt hatten, dass sogar die Dämonen ihnen untertan sind, da sagt Jesus, ja, ist schon gut, aber da gibt es noch was Größeres. Freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind. Freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens im Himmel angeschrieben sind. Also die haben wirklich was gesehen, die haben was gesehen. Aber scheinbar hat das in der Phase nicht gereicht, etwas gesehen zu haben. Und wir kennen ja die Geschichte von Thomas, der wollte auch sehen. Wenn ich nicht die Hände, die Male sehe, dann glaube ich nicht. Dann glaube ich nicht. Ich muss etwas sehen, damit ich glaube. Und Jesus bringt dann diesen bekannten Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also scheinbar, das mit dem Osterglauben ist gar nicht so einfach, wenn sogar die 12, die 11, die engsten Verbündeten Jesu da durcheinander kamen und Schwierigkeiten bekommen haben. Und ich möchte anhand dieses Bibeltextes ein paar Gedanken dazu sagen, eigentlich im Wesentlichen nur so 2 Punkte. Einmal, ausgerechnet diese Frau. Ausgerechnet diese Frau hörte auch so ein Hallen, ein Schallen, weiß nicht, woran das liegt. An mir liegt das. Oh, hallo. Bitte? Höher. So, okay. Gut. Dann hoffen wir, dass es jetzt besser ist. Dann lag es an mir, dann nehme ich es gerne auf mich. Ja. Also, ausgerechnet diese Frau. Der erste Punkt, diese Frau, von der wird beschrieben, wie sie heißt, Maria von Magdala oder Maria Magdalena. Und von der wird eben gesagt, dass sie schwer dämonisiert war, also 7 Dämonen. Ob das jetzt 7 tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 waren oder ob die 7 für was anderes steht, ist erstmal unerheblich. Auf jeden Fall war da wirklich was Böses in ihr, dämonische Mächte. Geister, könnte man sagen, böse Geister, die waren in dieser Frau drin. Es wurde viel spekuliert und gerätselt über diese Frau. Da gibt es interessante Theorien. Es gibt sogar antike, außerbiblische Texte, die sind aber nicht im Neuen Testament drin, darum muss man das mit Vorsicht behandeln. Da steht zum Beispiel, habe ich heute noch gelesen, dass Jesus die Maria Magdalena mehr geliebt haben soll wie alle 12 Jünger. Und jetzt kommt es, da bin ich äußerst vorsichtig, aber das ist nicht von mir, könnt ihr gerne selber mal nachgucken, das ist wirklich Jahrtausende alt, dieser Text. Also er hätte sie mehr geliebt wie alle anderen und er hätte sie öfters geküsst. Jetzt, gut, müssen wir uns nicht weiter Gedanken machen. Was manche daraus gemacht haben, war, und das natürlich völlig daneben, dass dann Jesus mit ihr Kinder hatte und solches Zeug. Ja, völliger Quatsch. Ja. Da gibt es ja die tollsten Romane und spannende Filme. Das ist historisch völlig nicht belegt, überhaupt nicht entscheidend. Aber das, was hier steht im Neuen Testament, das ist wichtig. Und da sehen wir, diese Frau, die war schon belastet, richtig belastet. Und die, gerade die, die so viel Böses erlebt hatte und so viel Böses in sich hatte, Jesus hat sie ja freigemacht, war würdig, so viel Gutes zu erfahren. Das ist wieder typisch Jesus. Das ist typisch Gott. Weißt du, wem viel vergeben ist? Moment, der muss ja auch viel Schlimmes gemacht haben, oder? Also wenn man viel vergeben muss, dann muss ja auch viel Sünde, viel Böses, viel Schlechtes da sein. Und Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das heißt, das Böse in uns Menschen, ist für Gott kein Hindernis. Das Böse im Menschen ist für Gott kein Hindernis. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Das Böse, wir haben es am Anfang gehört, Jesus hat den Teufel, Hölle, Sünde, Krankheit, finstere Mächte, was auch immer, alles besiegt. Ja, das ist ganz wichtig. Und deswegen ist es für mich kein Zufall, dass gerade diese Frau, ja, die so viel Böses in sich hatte, von Jesus freigemacht wurde, auserwählt war, sage ich mal, auserwählt wurde, eine dieser Zeuginnen sein durfte, eine die der ersten, die erste Person, wenn man so will, gibt ja die verschiedenen Berichte, um die Auferstehung zu bezeugen. Diese Frau war quasi die erste Predigerin, sie verkündigte den Jüngern, sie verkündigte ihnen und die glaubten nicht. Eine Frau glaubte man sowieso wenig, dann hatten wir auch schon einiges dazu gehört zur damaligen Zeit, man glaubte dieser Maria Magdalena nicht. Und ich habe mich gefragt, wie das wohl für sie gewesen sein muss. Stell dir mal vor, du erlebst was mit Gott. Du erzählst es jemand und er glaubt es nicht. Er glaubt es einfach nicht. Und da können wir etwas daraus lernen, nämlich wir sind nicht verantwortlich für das, was andere glauben. Da ist der verantwortlich oder die. Wir sind nicht verantwortlich für das, was andere glauben. Was wir auch als Christen, als Kirchen, als Jünger Jesu verantwortlich sind, ist das zu machen, was sie gemacht hat, nämlich das zu erzählen. Jesus lebt. Osterglauben ist mehr wie Osterhase, Osternestchen, Ostereier. Das geht mehr in Richtung Osterlamm, Lamm Gottes, Schuld und Sünde gestorben und dann vor allen Dingen gestorben und auferstanden. Leeres Grab, das ist das, was wir verkündigen. Wir haben keine Verantwortung, ob das jemand glaubt. Das muss Gott in den Menschen hervorbringen. Wir haben zu verkündigen, das zu sagen, zu bezeugen. Diese Frau, das muss für sie ganz schlimm gewesen sein, das war ja ihr Rabbuni. Sie lebte ja mit ihnen, waren ja Frauen dabei, noch andere, mindestens von drei Weißmanns, wahrscheinlich noch viel mehr, die Jüngerinnen, die auch mit ihrer Habe, mit ihrem Gut, mit ihrer Kochkunst und anderen Dingen die Jünger versorgt haben, Jesus unterstützt haben, ganz praktisch. Und jetzt sieht sie, das Grab ist leer, erzählt es ihren Kollegen und sie glauben es nicht. Die eigenen Geschwister glauben dir nicht. Stell dir das mal vor. Also in der Kirche, wir sind ja mehr wie 12, in der Gemeinde. Ja. Stell dir mal vor, du erzählst jemand was und dann sagt der Bruder, die Schwester aus der Kirche, glaube ich nicht. Glaube ich dir nicht. So muss es ihr gegangen sein. Schon heftig. Man glaubt ihr nicht. Dann eben deswegen die Sache mit dem Unglauben. Frau als Zeuginnen habe ich schon oft erwähnt, damals sowieso unglaubwürdig. Frau war, da wurde im Grunde gar nicht bei Gericht zugelassen, hatte da nicht groß was zu sagen, wurde ja als Sache behandelt und so weiter. Und jetzt kommt der wichtige Satz, was ein Mensch glaubt, bestimmt er selber, also bestimmt er alleine. Was du glaubst, bestimmst du alleine. Und was ich glaube, bestimme ich alleine. Wenn wir die Bibel lesen und das nicht glauben, dann ist das unsere Verantwortung. Da kann ich nicht jemand anderen die Schuld dafür geben. Ich entscheide, was ich glaube. Das, was ich glaube, bestimme ich allein. In meinem Büro hängt so ein Zettel, da steht es blau drauf. Manchmal zeige ich den Leuten, die da sitzen, schau mal da rüber, guck mal, was da steht. Und gucken sie rüber. Das, was ich glaube, bestimme ich alleine. Eben. Ich kann das anbieten, ich kann es dir sagen, aber ob du das glaubst, das musst du entscheiden. Und die Jünger hatten sich dazu entschieden, nicht zu glauben. Sie glaubten ihnen nicht, sie glaubten der Frau nicht, sie glaubten diesen zwei nicht, sie glaubten einfach nicht. Und als Jesus dann selber kam durch die geschlossene Tür, dann haben sie gesehen, dann waren sie, kann man mal nachlesen, was dann war. Und dann sagt Jesus nicht, wunderbar, sondern er schallt ihren Unglauben. So. Er schallt ihren Unglauben. Schelten, ermahnen, zurechtweisen. Ja? Sie hatten sich entschieden, dieser Frau nicht zu glauben. Manchmal kann Folgendes passieren, das kann auch bei uns so sein, dass wir Menschen dann nicht glauben, wenn wir ihre Geschichte kennen. Ach so, der. Mhm. Ja klar. Ach so, die. Oh. War er nicht Sohn des Josef? Kennt ihr diese Stelle? Ach, das kennen wir doch. Das war doch der Zimmer. Ah ja, komm. Und dann heißt es, sie glaubten nicht. Weil sie meinten, ihn zu kennen, glaubten sie nicht. Die Geschichte, das war doch der vom Zimmermann, ja gut, aus Nazareth. Und dann heißt es wörtlich in der Schrift, kann man nachlesen, er konnte dort in Nazareth nicht viele Wunder tun, wegen ihres Unglaubens. Wegen ihres Unglaubens. Wenn also Gott etwas tun möchte, geschieht das nicht automatisch, sondern ist häufig auch verknüpft mit unserer Reaktion auf sein Reden. Gell, ob wir darauf sprechen, ob wir darauf anspringen, ob wir das annehmen, was er zu uns sagt. Wir hatten jetzt heute Beispiele gehört und jetzt muss ich mal gucken, da sitzt der Udo, hat mich vorgestern auch nochmal angesprochen. Weißt du, was ich meine? Ja, das war wann? Auch vorletzten Sonntag oder kürzlich? Also letzten Sonntag, dieser Hinweis im Gebet, glaube ich, dass für manche, dass da eine Mauer ist und dass Gott aus einer Mauer, dass Gott in eine Mauer plötzlich eine Tür hineinmachen kann und durch die man durchgehen kann. Und das habt ihr erlebt, stimmt's? Ja. Aber das muss man glauben. Versteht ihr? Du musst das glauben. Solche Sachen. Und deswegen können wir auch hier von hier vorne, wir können immer wieder sagen, wie oft sage ich das? Gott ist ein lebendiger Gott. Gott handelt. Er ist in der Lage, heute noch in unser Leben einzugreifen. Das, immer wieder hören wir das. Aber wir müssen es glauben. Glaube bewegt Dinge. Plötzlich, ja, das war so. Und ja, stimmt. Und boah, Gott hat gewirkt. Ja. Und diese Menschen hatten sich entschieden, nicht zu glauben. Es gibt übrigens, nicht, dass wir da von der falschen Seite runterfallen, es gibt auch Berichte im Neuen Testament, wo Gott wirkt, obwohl kein Glaube da war. Ist auch wichtig. Also wir gehören nicht zu jenen christlichen Kreisen, wenn du kein Wunder erlebst, ja, du glaubst halt nicht. So einfach ist es nicht. Wer das sagt, wer das so einfach raushaut, der kennt die Schrift nicht. Aber es gibt tatsächlich diese Stellen, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Selbstverständlich. Und hier sehen wir das, was Glaube bewirkt und was Unglauben auch bewirkt. Deswegen die Frage an uns, was glauben wir und welche Relevanz hat es? Die Bibel sagt mal, dass der Glaube durch die Liebe tätig wird. Also Glaube ist nichts Theoretisches, sowas mit dem Kopf irgendwie. Ich habe es verstanden, das ist noch kein Glaube. Frag mal, wir könnten einige Beispiele uns aussuchen aus den Evangelien. Da gibt es eine Frau, die litt unter Blutfluss. Und zwar hörte der nicht auf. Und diese Frau, Jesus war da unterwegs, viele Menschen und so, und dann spürt er plötzlich, wie Kraft von ihm ausgeht und die Frau hat den Saum seines Gewandes berührt. Wer kennt die Geschichte? Gibt es ja auch so ein Lied, ja? Nur den Saum deines Gewandes. Einen Augenblick berührt und so weiter. Und dieser Akt des auf den Boden werfens, zu Jesus hinkrabbeln und ihn am Gewand da kurz, am Zipfel da kurz halten, das war ein Akt des Glaubens. Glaube ist immer tätig, nicht so theoretisch. Ich bin mir ganz sicher, diese Frau hätte das Wunder nicht erlebt, wenn sie einfach so dagestanden wäre, oh ja, jetzt gucken wir mal, was passiert. Aktives Handeln. Tun. Hebräerbrief, Hebräer 11, dieses Museum der Glaubenshelden. Hebräer 11, da geht es um Glaube, diese ganzen Männer und Frauen in der Geschichte. Das waren keine passiven Leute. Ich habe mir ein paar Mal gedacht, wir haben es vorhin gesehen hier mit diesem Puzzle und so. Es gab ja mal diese Geschichte von dem Schiff. Gell, die Arche Noah, oder? Noah, der Prediger der Gerechtigkeit. Durch Glauben hat Noah, kann man mal nach, durch Glauben. Aber der Noah hat das Schiff auch gebaut. Also der hätte nicht gesagt, wenn der jetzt heute leben würde, dann würde er sagen, ah, er baut hier so eine Arche da oben auf dem Berg, finde ich interessant, habe ich auch schon mal gemacht. Und dann würde er mal gucken, wie wir so mitbauen. Weil er weiß, das geht ja nicht von alleine. Das ist ja was Aktives. Ja, also ein Beispiel, jemand sagt, wir haben es vorhin gehört, ich greife das auf, also ich glaube auch, dass das Puzzleteil, dass das immer voller wird, ich glaube das auch, ich glaube das total, macht aber nichts, gibt aber nichts, aber glauben tut er. Ich weiß nicht, was Jesus sagen würde zu so einem Glauben. Ich weiß nicht, was er sagt. Ob er uns auch manchmal unseren Unglauben sagt, Leute, das ist so theoretisch. Mach doch mit, sei doch aktiv dabei. Was glaubst du? Glaubst du, dass das gelingt? Glaubst du, dass wir als Gemeinde Relevanz haben? Glaubst du, dass es wichtig ist, Reich Gottes zu bauen am Ende der Zeit? Glaubst du, dass es gut ist, dass unsere Kinder jetzt unten und hinten und oben und weiß ich wo gelehrt bekommen über diesen Jesus? Glaubst du das, wenn du sagst, ja, dann machen wir da mit. Wir unterstützen das mit den Möglichkeiten, die wir haben. Sonst ist es nur Theorie. Das ist kein Glaube. Glaube wird tätig, tätiger Glaube. Da folgt etwas draus. Deswegen die Frage, muss Jesus unseren Unglauben auch schelten? Ich glaube, dass das manchmal so ist. Fange ich bei mir an? Fange ich nicht bei dem Gast an, der heute zum ersten Mal hier ist? Fange ich gleich beim Pastor an? Ich denke, dass jeder von uns, angefangen bei mir, und ich kenne keinen, der sich da rausnehmen kann, dass wir manchmal Situationen erleben, wo wir merken, schwierig zu glauben, schwierig, schwierig. Das ist mir doch zu, wie sagt man, zu heavy, zu schwer, zu problematisch. Ich traue mich nicht zu vertrauen, dass Gott dieses Problem in der Lage ist zu lösen. Wenn ich so alles überlege, muss ich sagen, das ist eigentlich nicht machbar. Okay. Das kann eigentlich nicht klappen, weil. Und dann kommen unsere richtigen Argumente. Was meinst du, wie viele Argumente es gibt, zu beweisen und zu belegen, dass man nicht von den Toten auferstehen kann? Das ist nicht möglich. Probier's doch mal. Wir schaffen es oft nicht mal morgens aus dem Bett. Ja, das sind wir Entschlafene, ja. Ich bin entschlafen. Ich entschlafe jeden Abend. Und morgen wache ich wieder auf. Aber das, was damals geschehen ist, ist sowas von... Und immer, wenn wir an einer Beerdigung sind, so geht es mir zumindest, und wir sehen dann, je nachdem, diesen toten Menschen, entweder ist zu Hause oder dann im Sarg oder so noch offen, dann denke ich dann manchmal, wie das wohl wäre, wenn derjenige oder diejenige, die verstorben ist, jetzt plötzlich einfach wieder wach wird, also zum Leben erweckt, so. Aber dann merkt man, nee, ist ja tot. Manchmal sehen Tote auch wirklich, wie wenn sie schlafen. Aber die wachen nicht mehr auf in diesem Leben, weil das ist tot. Und so war klar, wenn jemand tot ist, ist es aus. Das heißt, Auferstehung ist unlogisch. Ostern ist unlogisch. Das muss man glauben. Das braucht es einen Osterglauben dafür. Und da möchte ich uns einladen. Schaut, wenn du wirklich glauben kannst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber nicht, weil wir schlauer sind, weil wir die Bibel haben und die Jünger hatten sie nicht, sondern weil wir es von Herzen glauben. Und Jesus unseren Glauben, nicht Unglauben, unseren Glauben loben muss, sagt, Mensch, hier sitzen Menschen heute Morgen in diesem Ostergottesdienst in der Gnadenkirche. 1. April, ist kein Aprilscherz. 1. April, Jesus lebt und die glauben das auch noch. Alle, die hier sitzen und stehen, glauben das wirklich. Weißt du, dann kannst du auch für deine anderen Schwierigkeiten Glauben haben. Dann hast du Glauben. Für Krankheit, für andere Nöte, Finanznot, für berufliche Nöte, für Beziehungsnöte. Wenn du wirklich vom Herzen glauben kannst, da ist einer, der den Tod überwunden hat. Wow. Ja. Das ist der größte Feind, der Tod. Und der hat, wenn du das glauben kannst, hast du auch Glauben für deine anderen Schwierigkeiten. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir auch. Dann haben wir Glauben, da ist doch so ein Puzzle, das sind doch keine großen Sachen. Ein Gemeindebau im Vergleich zum Tod, da kann man viel bauen. Jemand aus dem Tod, dass das möglich ist. Ja. Also ich wünsche mir, ich denke, manchmal muss er unseren Unglauben schelten, aber deswegen sprechen wir auch darüber, dass wir so machen, wie damals jemand zu Jesus gesagt hat, Herr, ich glaube schon, irgendwo, ich vertraue dir schon, aber ich merke, also hilf meinem Unglauben. Das ist die Botschaft, die ich uns mitgeben wollte, dass wir darauf wirklich reagieren. Osterglaube. Die Predigt ist noch nicht ganz zu Ende. Ich habe noch einen interaktiven Teil. Interaktiv heißt, wir können uns alle beteiligen, werden wir auch machen. Passiert auch nichts, muss nur deine Stimme benutzen. Ich zeige auch gleich, um was es geht. Es gibt dieses Jahrhunderte, Jahrtausende alte und selten in der Gnadenkirche gesprochene Glaubensbekenntnis. Wir singen es manchmal. Aber heute habe ich mir das so gewünscht und vorgenommen, dass wir das jetzt nachher gleich zusammen sprechen. Im Glauben sprechen. Übrigens, als Jesus Wunder getan hat, hat er nie im Glauben gedacht, sondern gesprochen. Immer wurde gesprochen. Als Gott die Welt gemacht hat, hat er nicht gedacht, es werde Licht, Er hat gesprochen. Als Jesus Kranke gesund gemacht hat, hat er nicht gedacht, sei sehend. Oder hat gedacht, sei hörend. Oder steh auf, so in Gedanken hat es gesagt. Hat es einfach gesagt. Und ich weiß, es gibt Menschen, die die Macht des gesprochenen Wortes überbetonen. Man kann es aber auch unterbetonen. So nach dem Motto, ist egal, was man sagt. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Und jedes Lied, was wir hier singen, jeden Text, den wir hier singen, das sind Gebete, die wir aussprechen. Ich glaube nicht, dass die hier an der Decke hängen bleiben. Die gehen durch. Die dringen durch bis in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und das ist unser Wunsch, dass wir das erleben und dass wir das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren erleben als Gnadenkirche. Wie Gott spricht und es geschieht. Wie Gott gebietet und es steht da. Aber das eine ist, wenn er spricht, wir sollen auch sprechen. Wir sollen auch sprechen. Und dieses Glaubensbekenntnis, was sicher die meisten von uns kennen, beginnt mit diesen besonderen zwei Worten, ich glaube. Jetzt kann man das natürlich einfach sagen. Und es geschieht an vielen Orten, auch in manchen Kirchen, manchmal sogar jeden Sonntag. Die Bibel sagt, ja, mit dem Mund wird gesprochen, stimmt, aber mit dem Herzen wird geglaubt. Und wenn ich nur das Richtige spreche, das aber gar nicht glaube, hat es keine Wirkung. Das ist ein Grund, warum ich und du und wir manchmal die Wunder nicht erleben. Wir sagen schon, es stimmt alles. Aber die Frage ist, gehen wir auch fest davon aus, dass es geschieht? Oder ist es eher, ich wünsche mir, ich hoffe, es wäre schön, wenn? Glaube ist ja was anderes. Glauben ist nicht, wenn Jesus zur Schwiegermutter des Petrus sagt, du, ich sehe dein Fieber, ja, jetzt hoffen wir mal, dass es dann irgendwann, so ein, zwei Tage später, runtergeht. Das ist kein Glaube. Er hat das Fieber bedroht, ich weiß nicht, wie das war. Ist vielleicht doch gut, dass es nicht genau dabei steht, sonst würden wir es genauso machen und meinen, wenn wir es genauso machen, dann klappt es. So ist es nicht. Gott ist da größer. Aber das heißt, er bedrohte das Fieber. Er bedrohte den Wind. Er bedrohte die Wellen. Er bedrohte den Feigenbaum. Gell? Also irgendwie hat es eine Kraft. Aber nicht nur das Sprechen hat eine Kraft, sondern der Glaube auch. Du kannst viel sagen. Ja? Deswegen ist genauso falsch, denke dich schlank. Wie spreche dich schlank? Im Grunde müsste man sagen, glaube dich schlank, aber das ist dann wieder zu religiös für diese komischen Freaks, die sowas halb esoterisch meinen, den Leuten mit, denke dich reich, solche Bücher gibt. Das ist nicht das positives Denken, das Esoterik, das meine ich gar nicht. Biblisches Denken und biblisches Sprechen und biblisches Glauben. Und hier wird dann in diesem bekannten Apostolikum, apostolischen Glaubensbekenntnis, apostolisch, weil es schon so alt ist, einmal die Dreieinigkeit taucht hier auf, den Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, die Jungfrauengeburt dabei, dann Ostern natürlich, gelittener Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, ins Reich des Todes, dritten Tage auferstanden, also die gesamten wichtigen Schritte, die christlichen Feste, dass die wirklich historisch so waren. Ich glaube, dass das so ist. Ich glaube, dass jetzt Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Er ist nicht hier, beziehungsweise er ist hier durch seinen Geist. Er sitzt zur Rechten Gottes. Rechts ist der Ehrenplatz. Wer rechts saß, hatte im Grunde die Autorität dessen, der in der Mitte saß. Jesus ist alle Gewalt gegeben. Im Himmel und in Villingen, heute hier im Wiener Platz. Und auf der ganzen Welt. So. Und von dort wird er kommen. Jesus kommt wieder. Glaubst du das? Glaub das. Nicht, ja, ich weiß es. Glauben, nicht nur wissen. Glauben. Davon ausgehen, dass Jesus kommt. Und dann wird er richten. Die Lebenden und die Toten. Da geht es in zwei Richtungen. Vorgestern war es. Annehmen oder ablehnen, das Kreuz. Annehmen oder ablehnen, den Gekreuzigten. Dann der Heilige Geist, selbstverständlich, nicht nur der Vater, nicht nur der Sohn. Und mit ihm natürlich die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft der Heiligen. Übrigens, die Maria Magdalena war auch so eine Heilige. Wir sind alle geheiligt, nicht weil wir sündlos sind, sondern weil Jesus uns so ansieht. Durch sein Blut sind wir Geheiligte, Gerechtgemachte. Vergebung der Sünden, wir hatten Abendmahl vorgestern, aber auch sonst, Vergebung der Sünden. Egal, was du gemacht hast, egal wie deine Geschichte ist, Vergebung der Sünden. Auferstehung der Toten, am Ende für uns alle, wir stehen auch auf. Ja? Und dann das ewige Leben. Und dann dieses Amen, wahrlich, ja, das ist so, so sei es. Stehen wir auf zusammen, proklamieren wir das, Lobpreisteam, wir können schon vorkommen. Wollen wir zusammen das einfach aussprechen, im Glauben. Und wenn jemand sagt, ja, aber da gibt es Passagen, die kann ich einfach nicht glauben, dann sei ruhig, dann sei doch still. Nicht Gott was vormachen, das ist nicht gut. Es könnte aber auch sein, du sagst, naja, manche Passagen, da kämpfe ich ein bisschen, da brauche ich Unterstützung. Dann sage ich dir, wir unterstützen dich. Wir unterstützen dich, das mitzusprechen, mitzuglauben. Ja, als Jesus ihren Glauben sah, ja, da hat er gewirkt. Das wollen wir erwarten. Also sprechen wir das zusammen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus, du hast uns gehört jetzt. Und wir möchten nicht so sein, wie die Jünger damals waren in diesem Moment, als sie nicht geglaubt haben, was geschehen ist und das Grab leer war. Wir möchten Menschen sein, wo Glauben da ist. Und wenn wir spüren, der Zweifel ist auch da, wenn wir spüren, es fällt uns nicht leicht, da bitten wir dich, mehre uns den Glauben, dieses tiefe Vertrauen in deine Kraft. Danke, dass du ein Gott bist, der auch heute Fragen beantwortet hat. Dass du ein Gott bist, der hineinwirkt in unser Leben. Dass du ermutigst, dass du zurechtbringst, dass du Hoffnung vermittelst. Dass du uns mit Augen der Liebe siehst. Ich danke dir für diesen Gottesdienst Ostern 2018. Ich danke dir für jeden, der sich diese Zeit genommen hat, heute hierher zu kommen, um mit uns Gemeinschaft zu haben und mit dir Gemeinschaft zu haben. Herr, wir wissen, für unser Leben, für unsere Kinder, für alle gilt, Umgang prägt. Und Umgang mit dir hat den besten Einfluss auf unser Leben. Und darum ist Gemeinde Jesus so wichtig. Darum sind Gottesdienste so wichtig. Darum ist es gut, wenn wir immer wieder unter dein Wort kommen und es aufnehmen wie ein Schwamm, aufsaugen und Kraft bekommen. Danke für jeden, der das heute erlebt, in diesem Augenblick Kraft zu bekommen durch dein lebendiges und verkündigtes Wort, was niemals leer zurückkommt. Gib uns diese Haltung eines offenen Herzens. Mach uns immer wieder bereit, Herr, unter dein Wort zu kommen, mit einer offenen, ehrlichen Absicht, zu hören und zu lernen. Du kennst unseren Alltag, du kennst unsere Fragen, du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Fragezeichen, die wir haben. Und genau da hinein wirst du kommen, genau da willst du Antworten geben. Herr, wir möchten wirklich von ganzem Herzen Menschen sein, die das nicht spielen, sondern leben. Die das ernst meinen. Danke für jeden heute hier, der das ernst meint. Für jung und alt, für Mitglieder, für Gäste, für Freunde, für jeden, der das hört im Internet, für alle Menschen, dass dieses Wort ausgeht und Frucht bringt und Leben verändert. Danke, wo du heute hineingesprochen hast in unser Herz und in unser Denken, in unser Fühlen und in unser Wollen. Und so geben wir dir unser Leben hin. Wir haben das vorhin auch gesungen, Herr. Und wir möchten auch jetzt dieses Schlusslied, Herr, dir zur Ehre singen. Im Glauben und im Vertrauen auf dich.